Ja, sie haben diesen Preis bekommen, der ist zum vierten Mal verliehen worden. Also sozusagen zu Beginn der Geschichte des Preises ging der Preis an einen ungarischen Forscher, Wissenschaftler, aber auch an jemanden, der gesellschaftlich versucht, neben der Wissenschaft aktiv zu sein und mitzugestalten. Was bedeutet denn dieser Preis für Sie? Herzlichen Glückwunsch übrigens.
Dankeschön. Ja, einerseits ist es eine große Anerkennung gerade dieser Tätigkeit, was ich als diese interessante Kombination mache, Wissenschaft und Aktivismus. Das ist gar nicht einfach, irgendwie diese beide Seiten von Medienpolitik und Mediengesellschaft zu behandeln. Ja, das kommt nur selten vor, dass man diese Kombination irgendwie beurteilt und als positiv anerkennt. Deshalb ist es aus meiner persönlichen Sicht natürlich eine sehr, sehr große Anerkennung und Motivation für die Zukunft. Andererseits muss ich sagen, dass es eine sehr traurige Sache ist, dass jemand aus Ungarn einen solchen Preis bekommen kann. Früher bekommen Wissenschaftler aus der Türkei, aus afrikanischen und asiatischen Ländern solche Preise, wo man das ganz klar weiß, dass die Situation in der Demokratie, in der Gesellschaft wirklich sehr schlecht ist. Und jetzt sind wir innerhalb der Europäischen Union und es sieht so aus, dass die Lage der Demokratie, die gesellschaftlichen Entwicklungen ebenso schrecklich, ebenso gefährlich sind als in Ländern außerhalb Europa.
Also die spielen auf die politische Komponente einer solchen Preisverleihung an, sozusagen der normalerweise vielleicht auch motivierend und aufmerksamkeitserregend ist auf Situationen, die uns weit weg scheinen. Im Falle von Ungarn ist ein weit weg natürlich totaler Quatsch, gerade für die Zeit. Wir haben gerade 30 Jahre Wende gefeiert, da hat Ungarn ja eine riesige Rolle gespielt 1989 in dem, was da sozusagen im Ostblock an Zerfallsprozessen und Demokratieprozessen auch passiert ist. Heute, Sie haben es gerade gesagt, scheint Ungarn ein Fall für solche Interventionen, und das ist ja erstaunlich. Sie haben in Ihrer Rede auf die politische Situation in Ungarn aufmerksam gemacht und haben vor allen Dingen auf die Differenz abgehoben zu den demokratischen Grundsätzen der EU. Ja, jetzt können wir die erstmal so auf dem Papier sind sie da stehen lassen, und Sie haben dann sozusagen relativ schnell in der Rede auf eine Begrifflichkeit hingewiesen, die Viktor Orban vielleicht sogar erfunden hat, aber auf jeden Fall habe ich sie aus seinem Munde das erste Mal gehört, nämlich so ein System der illiberalen Demokratie. Was bedeutet denn diese Selbstdefinition der Politik von Viktor Orban?
Ja, das ist wichtig zu sagen, dass es wirklich eine Selbstdefinition ist. Das haben nicht die Wissenschaftler oder die Oppositionsparteien erfunden. Das kam von Viktor Orban selbst. Ja, also ich weiß nicht genau, was dieser Begriff für Orban bedeutet. Was ich sehe, dass es eine Leugnung von allen solchen europäischen Werten ist, die für die Rechtsstaatlichkeit, für eine demokratische Gesellschaft wichtig sind. Es geht hier um die Machtkonzentration, um die Vermeidung von allen rechtlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Kontrollen. Es geht um eine Machtausübung, wo die Regierung keine Fehler machen kann. Alles, was die Regierung macht, muss perfekt sein. Deshalb braucht man keine Kritik, deshalb braucht man auch keine Debatte. Und man braucht dazu eine Gesellschaft, wo alle mit den Entscheidungen, mit den Visionen der Regierung und der Regierungspartei auch im Einklang steht. Man muss die gleichen Sachen denken über die Welt, über die Zukunft, auch über die Geschichte von Ungarn. Also das ist eine sehr, sehr umfangreiche Verwandlung von der Gesellschaft in eine Richtung, wo alle möglichen und alle wichtigen Punkte einer Gesellschaft durch die politische Führung bestimmt ist.
Ich habe in der Anmoderation einen Begriff benutzt, der mir nicht leicht über die Lippen gekommen ist, weil er natürlich sozusagen im deutschen Kontext ganz klar in Verbindung steht mit dem Nationalsozialismus und der Machtüberreichung an die Nazis und hinter ihrer sozusagen umfassenden Ergreifung, nämlich dem Begriff der Gleichschaltung. Sie haben jetzt sozusagen die Mechanismen bzw. die vermeintlichen Ideen hinter illiberaler Demokratie beschrieben. Würden Sie so einen Begriff wie Gleichschaltung benutzen wollen für das, was in Ungarn seit 2010 passiert?
Ja, ganz klar, ja. Ich habe gerade in Berlin einen Film über die 30er Jahre in Deutschland gesehen. Das ist sehr, sehr schrecklich zu sehen, wie große Parallelitäten zwischen diesen beiden Perioden der Geschichte in Deutschland und in Ungarn zu sehen sind. Ja, also natürlich sind die Methoden anders. In Ungarn gibt es keine Gewalt, das muss man auch klar sagen. Also das bleibt aus. Aber diese einheitliche Gedenkensweise, und das spiegelt sich zurück in den Schulbüchern, in den Zeitungen, in den Nachrichtenprogrammen, in den kulturellen Ereignissen, also die sind sehr, sehr erschreckend. Und ja, alle, die Kritik ausübt, sind nur als Feind gesehen. Es gibt, wie gesagt, keine Debatte. Es ist nicht möglich, mit der Absicht, etwas besser zu machen, zu diskutieren. Wenn ich mit der Regierung nicht einverstanden bin, dann bin ich der Feind. Und es ist sehr, sehr einfach, das aufzuzeigen, dass ich zum Beispiel durch George Soros finanziert bin oder meine NGO durch George Soros finanziert ist, und deshalb wollen wir etwas Schlechtes gegen Ungarn, nicht gegen die Regierung. Die Regierung ist gleich mit Ungarn, mit der ungarischen Gesellschaft. Also alle Kritik ist gegen Ungarn und den ungarischen Leute.
Jetzt könnte man sagen, ja, aber Sie sind ja immerhin Professor an einer Universität, und zwar, wenn ich richtig sehe, an einer staatlichen Universität, die Universität in Page, ja?
Stimmt schon, ja.
Und Sie sind sehr, sehr kritisch gegenüber dem Staat beziehungsweise der Regierung und also gegenüber Ungarn in der Logik, haben aber Ihren Job und können da arbeiten und können auch frei Ihre Meinung sagen. Also was ist das Problem?
Ja, damit bin ich auch einverstanden. Und es muss ich sagen, das habe ich auch in meiner Rede gesagt, dass meine größte Freiheit ist immer noch das Klassenzimmer, der Seminarraum. Da kann ich mit den Studenten ganz frei diskutieren. Natürlich mache ich keine politische Überzeugung, das will ich nicht. Aber über die Lage, über die Maßstäbe, was ich als Jurist, was ich als Medienrechtler vor mich habe, das kann man frei noch diskutieren. Aber die Universität als eine Organisation, als ein Institut, na, das ist aber nicht mehr autonom. Diese Universitätsautonomie, das ist sehr, sehr beschränkt. Die Finanzierung ist nicht transparent. Die Politik hat einen sehr großen Einfluss auf jede Entscheidung, was innerhalb der Universität geschieht. Ich bin nur ein Akteur an der Universität. Also was ich allein mache, das zählt noch für die Politik nicht. Ich kann natürlich allein nichts verändern und deshalb bin ich nicht gefährlich allein. Aber die Universität kann nicht frei entscheiden, welche Ausbildungsprogramme sie hat, welche Finanzmittel für welche Forschungsthemen die Universität gibt. Also diese großen Rahmenbedingungen, die die ganze Universität beziehen, die liegen im Hand der Politik.
Also die Freiheit von Lehre und Wissenschaft, wie man das so nennt, ist so nicht mehr gegeben, weil eine Connecte zur politischen Machthaber, zum politischen Machthabern immer sozusagen der Primat ist. Jetzt habe ich das natürlich provokativ gefragt. Kolleginnen und Kollegen von uns in Budapest sind gerade als freies Radio, als Community-Radio ihre UKW-Lizenz losgeworden. Auf einem legalen Weg. Civil Radio darf jetzt nicht mehr auf UKW senden, weil sie mehrfach gegen Regeln verstoßen hat, die das sozusagen die Regierung erlassen hat über ihre Medienbehörde, die aber für sowas wie Community Radio so gut wie gar nicht zu erfüllen waren. Also quasi so nur eine Frage der Zeit, wie lange die das schaffen konnten. Sie haben es 10 Jahre geschafft und dann war es vorbei. Das zeigt, glaube ich, wie subtil oder perfide auch sozusagen so eine Einflussnahme geschieht, die eben nicht mit Gewalt daherkommen muss und trotzdem sehr schlagkräftig ist. Was ist denn die Auswirkung dieser jetzt doch sehr lange andauernden Politik auf die Gesellschaft? Wie würden Sie das beschreiben? Was ist mit sozusagen der ungarischen Gesellschaft in diesen Jahren passiert?
Ja, einerseits muss ich zu der Geschichte von Zivilradio sagen, dass es wirklich eine sehr traurige Geschichte ist. Und ich versuche mit meinen Kollegen in unserer NGO und zusammen mit anderen NGOs rechtliche Hilfe dazu bieten, irgendwie diese Situation doch zu verbessern. Die Aussichten sind nicht ganz positiv, aber ja, also es gibt noch einige rechtliche Möglichkeiten, dagegen etwas zu machen. Was mit der Gesellschaft geschieht, das stimmt auch nicht, das, was man von draußen sehen kann, dass in Ungarn Orban Drittel mal ein Zweidrittelmehrheit bekommen hat. Na dann, das ist das Willen von dem Volk, so gesagt. Das stimmt doch nicht. Diese Zweidrittelmehrheit kommt aus Mathematik raus und nicht aus dem Willen von den Wählern. Orbán hat immer weniger als 50% bekommen, aber das Wahlsystem ist so ausgestattet, das Wahlsystem, was schon diese Fidesz-Regierung gestaltet hat, dass aus 48 oder 47% Abstimmungen eine Zweidrittelmehrheit im Parlament für die Regierungspartei auskommen kann, ausgerechnet werden kann. Also das stimmt nicht, dass die große Mehrheit von den ungarischen Leuten für Orbán steht. Die Wahrheit ist, dass Ungarn eine sehr, sehr fragmentierte Gesellschaft ist. Und ich würde sagen, die Hälfte von den ungarischen Leuten sind für Orbán und die andere Hälfte gegen Orbán. Das Problem ist, dass die Leute, die nicht mit der Politik von der Regierung einverstanden sind, können nicht auf eine oppositionelle Partei ihre Stimme abgeben, weil die Oppositionsseite ist vielfältig, weil die ungarischen Leute auch nicht zweifältig sind, sondern sie haben viele unterschiedliche Vorstellungen über die Welt und das spiegelt sich leider, oder das ist die Situation. Also die Oppositionsparteien spiegeln sich diese Vielfältigkeit zurück und das bedeutet, dass an den Wahlen die viele Unzufriedenheiten nicht in einer Partei konzentrieren können, sondern fragmentieren sich in vielen oppositionellen Parteien. Und daraus kommt immer diese ungefähr ein bisschen weniger als 50% für die Fidesz aus. Und mit der Mathematik im Wahlsystem kommt daraus eine Zweidrittelmehrheit im Parlament aus.
Okay, Sie machen das natürlich stark, weil es Kräfte gibt, die nicht sozusagen in Linie mit Orbán gehen und einverstanden sind mit der Politik. Das ist auch sozusagen aus Budapest bekannt, die Demonstrationen, die zum Teil Zehntausende auf die Straßen bringen in dem Protest gegen die Politik der Regierung. In anderen Landesteilen ist das vielleicht nicht ganz so heftig oder sind das nicht ganz so viele Leute. Ich spreche mit Professor Dr. Gábor Polyak, er ist Medien- und IT-Rechtler und Professor für Medienpolitik an der Universität in Pécs. Jetzt haben Sie schon mehrfach gesagt, mit der NGO, in der Sie arbeiten, für die Sie noch arbeiten, neben Ihrem Professorenberuf. Da ist vor einer Weile bekannt geworden, dass Organisationen in Ungarn so quasi wie in Russland offenlegen müssen, woher ihre Mittel kommen und wenn die aus dem Ausland kommen, dass sie dann auf so eine Art Spionageliste kommen, beziehungsweise ausländische Organisationen gewertet werden und damit quasi ja auch einen anderen Status bekommen. Vielleicht können wir aus Ihrer Praxis gucken. Wie geht es Ihnen mit Ihrer NGO und Ihren Aktivitäten?
Ja, in den letzten Jahren waren die Oppositionsparteien nicht stark genug, als effektive Opposition tätig zu sein. Deshalb sollte Orbán auch andere Feinde suchen und die NGOs, die Menschenrechtsorganisationen, die Zivilgesellschaft ist viel, viel aktiver in Ungarn. Und wir, also diese große NGOs wie Transparency International, Amnesty International, die sind auch in Ungarn tätig und die haben natürlich ganz viele Kontakte zu den ausländischen Partnern, zu der Europäischen Kommission und andere europäischen Organisationen. Also sie haben quasi oppositionelle Tätigkeit viel effektiver ausgeübt als die echte Oppositionsparteien und deshalb waren sie und sind wir immer noch ganz perfekt als Feind von der Regierung zu sehen. Und diese Gesetze, die gegen unsere Finanzierung, gegen unsere Tätigkeit gerichtet sind, muss ich sagen, sind vor allem Kommunikationsmittel. Es gibt keine solche NGOs in Ungarn, die wirklich diese Steuer, die durch diese ausländische Finanzierungsmittel, nach diesen ausländischen Finanzierungsmittel bezahlt werden sollten, wirklich bezahlt hätten. Also das machen wir nicht. Da gibt es aber dieses Gesetz, da steht die Möglichkeit des Staates, solche Sanktionen gegen die Zivilgesellschaft auszuüben. Aber sie üben das nicht wirklich aus. Es ist genug zu wissen, dass diese Möglichkeit da steht. Das ist eine Erschreckung von vielen Leuten. Einerseits nicht in diesen NGOs als aktiv tätig zu sein. Andererseits nicht diese NGOs durch Donationen, durch Spenden zu finanzieren. Also wir sind als Feind gekennzeichnet und das ist vor allem ein Mittel für die Kommunikation und das ist ein Mittel für die Abschwächung der Positionen von diesen NGOs.
Und wie nehmen Sie das wahr? Wie ist der Erfolg dieses Abschreckungsversuches? Passiert das? Werden Sie sozusagen gesellschaftlich geächtet oder anerkannt?
Das ist auch nicht so weiß oder schwarz, weil Das sieht man auch, dass es ist nicht einfach zum Beispiel Mitarbeiter zu diesen NGOs zu finden. Andererseits, wenn diese sehr spektakuläre Angriffe gegen die NGOs kamen, dann gab es ganz viele Leute, die gerade als Trotzreaktion zum Beispiel mehrere Spende für die NGOs gegeben haben. Wie gesagt, es gibt nicht so viele, also nicht die Mehrheit von den ungarischen Leuten, die mit der Schritten von der Regierung einverstanden sind. Das kann auch eine Widerstand sein, doch die NGOs zum Beispiel zu fördern.
Kommen wir zurück auf die Aspekte in Ihrer Dankesrede, als Ihnen der Voltaire-Preis am 15. Januar verliehen worden ist in Potsdam an der Universität. Haben Sie ja sozusagen die Differenz zwischen Ungarn und EU-Wertesystemen klargemacht, aber im Grunde genommen auch die Frage aufgeworfen, wo die EU, also wie das Verhältnis EU-Ungarn bzw. Ungarn-EU-Europa ist. Denn wir erinnern uns an 2011, muss das gewesen sein, als das Mediengesetz geändert eingeführt worden ist, gab es Proteste von europäischer Seite und dann sogar einen scheinbaren Erfolg, nämlich einer gewissen Eingehen auf die Kritik aus der EU innerhalb des Gesetzes. Wie würden Sie sozusagen die Rolle Europas, also EU-Europas gegenüber der ungarischen Regierung sehen?
Naja, also diese Veränderungen nach der Kritik von der Europäischen Kommission waren schon damals nicht mehr als irgendwelche oberflächliche, aber spektakuläre Veränderungen. Die haben die wesentlichen Teile von den Mediengesetzen gar nicht berührt. Und die Kommission war damit doch zufrieden und konnte sagen, dass sie mit den Gesetzen nicht mehr zu tun hat. Also ich war schon damals gar nicht mit der Reaktion von den europäischen Organisationen zufrieden, weil die Kritik von anderen internationalen Organisationen, von anderen internationalen NGOs, Menschenrechtsorganisationen, waren viel, viel umfassender als die Kritik der Kommission zum Beispiel. Und seitdem gab es immer wieder Debatte über die, zum Beispiel über die ungarische Medienlage. Dann reden wir nur jetzt über die Medienlage. Ja. Wenn zum Beispiel eine Mediensteuer eingeführt wurde, wenn zum Beispiel die größte politische Tageszeitung eingestellt wurde. Ich würde sagen, alle zwei Jahre gibt es eine sehr große Krisensituation in der ungarischen Medienlandschaft. Und die Kommission und die Europäische Union spricht darüber einige Tage, einige Wochen lang und dann passiert nichts. Und das ist ein großes Problem. Also Orbán hat nie eine wirklich starke Rückmeldung von Europa bekommen, dass das innerhalb Europa nicht mehr geht. Er hat keine wirklich starke rechtliche Sanktionen bekommen, nur immer die Kleinigkeiten, was man auch so kommunizieren kann, ja, dass die Regierung das Gesetz im Großen und Ganzen in Ordnung war. Es gab einige Probleme, wir haben das korrigiert und jetzt haben wir die perfekten Gesetze, zum Beispiel über die Medien oder über die Universitäten. Alles kann weitergehen. Die waren aber nur Kleinigkeiten, was wirklich verändert wurden. Also die juristischen Mittelinstrumente sind auch nicht ausgenutzt. Ich weiß, weil meine NGO daran gearbeitet hat, dass die Kommission, die Europäische Kommission hat zwei Beschwerde gegen die ungarische Medienlage aufgrund der Regulierung von staatlichen Beihilfen. Es gibt eine Beschwerde gegen die Finanzierung von den ungarischen öffentlich-rechtlichen Medien und es gibt eine Beschwerde gegen die Verteilung von staatlichen Geldern als Werbegeldern. Und die sind klare juristische Sachen. Wie kann man aufgrund der europäischen Wettbewerbsrecht, der europäischen Vorschriften über die staatlichen Beihilfe beurteilt? Und das macht die Kommission seit Jahren nicht. Ich verstehe das gar nicht. Mit diesen Entscheidungen würde die ungarische Medienlage sich tiefgreifend verändern. Die sind sehr wichtig für uns und die sehen als wirtschaftliche Entscheidungen aus. Und deshalb gibt es ganz starke rechtliche Basis dazu im Hand der Kommission. Aber die Auswirkungen von diesen Entscheidungen würde man auch in der Medienfreiheit fühlen. Also die sind sehr wichtig für uns. Andererseits verstehe ich das gar nicht, was zum Beispiel in der Europäischen Volkspartei geschieht. Es gibt jetzt eine dreiköpfige Körperschaft, die europäische Weisen, die jetzt wieder beurteilen müssen, ob die Regierung von Orbán mit den europäischen Werten im Einklang steht oder nicht. Und danach sollte die Europäische Volkspartei entscheiden, ob Orbán und Fidesz in der Volkspartei weiter politisieren kann oder sie ausgeschlossen sein müssen. Und das läuft auch seit Monaten. Und jetzt haben wir erfahren, dass das Gutachten von diesen Weisen vorhanden ist. Und es ist wahrscheinlich ganz, ganz negativ. Also es sieht so aus, dass sie auch das meinen, dass diese Politik mit den konservativen europäischen Werten gar nicht vereinbar sind. Und doch liest man in Ungarn, und das kommt aus dem FAZ, dass die Volkspartei will doch die Fidesz nicht aus der Fraktion der Volkspartei ausschließen. Ich kann das gar nicht verstehen. Das bedeutet immer eine sehr, sehr große Verteidigung für Orbán in der Volkspartei zu sein. Und das geht nicht, was hier passiert. Das ist gar nicht konservativ, gar nicht europäisch. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Botschaft auch für die ungarische Wähler, wenn auf europäischer Ebene nichts passiert, wenn dort man das so beurteilt, dass es in Ordnung ist. Wie könnte der ungarische Wähler das anders sehen?
Das fasst etwas an, was schon ganz früh in der Kritik an der EU-europäischen Auseinandersetzung mit dem System Orbán seit 2010 laut geworden ist, nämlich, dass die EU eben vielleicht doch weniger Werteverbund als Wirtschaftsverbund ist. Und da braucht man ja eigentlich nur mal gucken, wer in Ungarn so gerade baut, Fabriken baut und was so für Werbung an Fassaden hängen. Da sind deutsche und österreichische Konzerne und Banken ja sehr stark. Und mich deucht, dass man sozusagen diesen Aspekt von Kapital und einer Nähe zu einer straffgeführten, um es mal vorsichtig zu sagen, politischen Macht doch schon immer gehabt hat. Das scheint sich doch in Ungarn wiederzuspiegeln, oder?
Leider stimmt das auch. Und das halte ich auch für eine blinde Politik. Also weil jetzt gerade das so aussieht, dass für Mercedes, BMW, Audi, Deutsche Telekom, Erste Bank und so weiter die wirtschaftlichen Möglichkeiten und die rechtlichen Möglichkeiten sehr günstig sind. Und sie bekommen viele solche Möglichkeiten, die auch die ungarische Unternehmen nicht bekommen. Das bedeutet aber nicht, dass es einerseits so bleibt. Andererseits muss man das auch sehen, dass Ungarn ist viel mehr abhängig von diesen deutschen und österreichischen Unternehmen, als die Unternehmen von Ungarn abhängig sind. Weil eine sehr große Portion von den wirtschaftlichen Leistungen in Ungarn kommen von diesen deutschen Unternehmen. Also das sollte gar nicht bedeuten, dass die deutsche Politik so großzügig mit Orbán ist und alle antidemokratische und antipluralistische Schritte verzeiht. Weil wir auch und viel mehr von den deutschen Unternehmen abhängig sind. Also das ist eine sehr, sehr blinde Politik. Aber ich muss sagen, Angela Merkel hat nie eine offene Kritik gegen Orbán formuliert, geäußert. Also sie hat das gar nicht gemacht. Und jetzt mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, also wieder die deutsche Politik, scheint es die Situation für Orbán wieder besser zu sein. Also es sieht so aus, dass diese neue Kommission weniger kritisch gegen Orbán wird als die frühere Kommission unter der Leitung von Ursula von der Leyen. Also die deutsche Politik beurteilt die Situation einerseits, ich glaube, nicht dramatisch genug. Andererseits glauben die deutschen Politiker, dass für die deutsche wirtschaftliche Interesse diese freundliche Beziehung zu Orbán die bessere Lösung ist. Ich kann das gar nicht verstehen. Das ist ein Irrtum, ein großes Irrtum.
Okay, nehmen wir die abschließende Frage sozusagen weg von dem, was wir jetzt rausgearbeitet haben, dass da nicht allzu viel zu erwarten scheint von europäischer Ebene oder aus internationalen politischen Verbindungen an Einflussnahme auf die ungarische Regierung im Sinne der Abmilderung. Aber das kann ja schon eigentlich gar nicht mehr das Ziel sein und das ist es ja auch nicht der Opposition. Da geht es vielmehr darum, wie man dieses Machtgefüge jetzt los wird. Auf dem Grabstein von Herbert Marcuse steht ein Wort, das heißt weitermachen und Ausrufezeichen. So ein bisschen so ist das ja für Sie als ja, politischer Mensch und Akteur in einer NGO in Ungarn auch. Ne? So schlecht es ist und so stark es nach Sisyphus aussieht, man kann nicht damit aufhören, man muss es fortsetzen und weiter an den Hebeln ziehen und Rädern drehen. Wie sieht das für Sie aus? Was ist die Perspektive im Moment?
Naja, ich sage immer, dass ich gar nicht optimistisch, sondern eher pessimistisch bin, aber der Typ, der das wirklich nicht aufgibt. Also ich bin so pessimistisch, dass ich doch weitermache. Ja, ich lebe in Ungarn. Ich habe in Deutschland 2 Jahre lang zwischen 2014 und 2016 gelebt. Ich muss auch nach meiner Kritik gegen Deutschland und gegen die EU klar machen, dass also ich von Deutschland sehr, sehr viele Sachen bekommen habe, Kenntnisse über meine Fachbereiche und ganz viele sehr, sehr positive Erfahrungen in meinem Leben. Und ich bin ein sehr engagierter europäischer Bürger. Und deshalb, weil ich glaube, dass diese europäischen Werte, was ich in meinem Leben schon erfahren habe und gerade in Deutschland erfahren habe, wirklich wichtig halte. Und ich glaube, dass meine Kinder sollten auch in einem Land leben, das diese Werte ernst nimmt und das Ungarn heißt. Deshalb kann ich das auch nicht sagen, dass ich das nicht weitermache und ich schreibe nur meine Publikationen und als stiller Wissenschaftler versuche ich irgendwie überleben. Ich bin leider oder nicht leider nicht der Typ, der still bleibt. Und das bleibt so auch.